Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabriele Haßmann, auch mit dabei heute wieder mein Hund Bari. Wir sprechen heute wieder über die prominenten Geister im Podcast, wo die Geister wohnen. Und auch heute ist meine Gesprächspartnerin die Asta.
Hallo Bari, hallo Gabi, servus. Ich muss übrigens sagen, bevor wir loslegen, Bari war ja die letzten Male auch schon dabei und er ist so brav die ganze Zeit. Falls man doch irgendwas wursteln hört im Hintergrund, es ist der Bari. Liebe Gabi, danke, dass ich wieder dein Gegenüber sein darf bei der heutigen Folge von Wo die Geister wohnen. Und heute geht es um eine besonders prominente Person, würde ich sagen, der österreichischen Geschichte. International auch sehr bekannt, nämlich die werte Kaiserin Elisabeth, die ja, wie man ihr nachsagt, ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Jenseits hatte und ganz eigene spirituelle Überzeugungen, sagen wir es mal so, und auch sehr viel Ängste damit verbunden waren. Und bei ihr ist es auch so, dass man sagt, es gibt noch den Geist der Sissi. Und über all diese Dinge würde ich heute wahnsinnig gerne mit dir sprechen. Wo fangen wir am besten an, liebe Gabi?
Ich würde sagen, dort, was du schon erwähnt hast, nämlich bei ihrer Ambivalenz, das Verhältnis zur Geisterwelt betreffend. Ich glaube, sie hat nach dem Motto gelebt, ohne dass sie das damals schon gekannt hätte, sei deinen Freunden nah und deinen Feinden noch näher. Mhm. Also sie hatte ganz einfach Angst. Sie hatte Angst vor dem Tod, da eher vor den Schmerzen. Und sie hatte Angst, als Geist wiederzukommen. Ja, berechtigt, weil sie ist als Geist vorhanden immer noch. Und zugleich hat sie das aber auch wahnsinnig interessiert und sie hat sich auch deshalb damit beschäftigt, mit all diesen Sachen, Seancen und so weiter, weil sie ganz einfach wissen wollte, was ist da, was erwartet mich, auf was muss ich aufpassen, kann ich es verhindern, als Geist wiederzukommen. Also sie hat da geforscht eigentlich, müsste man sagen. Sie hat diese Dinge hauptsächlich betrieben, um zu forschen. Außer natürlich, wenn es sie persönlich betroffen hat, also wie zum Beispiel ihr Sohn gestorben ist, hat sie schon versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, um zu ergründen, was genau passiert ist. Weil das ist ja nie so richtig
aufgeklärt worden.
Man geht ja schon von Selbstmord aus, aber ich glaube, sie hat das nie so richtig geglaubt tatsächlich. Sie hat eher ihren Mann dafür verantwortlich gemacht, für den Tod ihres Sohns, aus mehrerlei Gründen. Aber das führt jetzt zu weit. Aber sie wollte von ihm wissen, was ist passiert. Und da hat sie tatsächlich versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen dann. Also das war dann mehr dieser persönliche Grund.
Und sie hat sich aber auch schon vor dem Tod vom Kronprinzen mit dem Thema beschäftigt.
Absolut.
Was glaubst du, was hat da dazu beigetragen, dass sie sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat?
Das waren schon ihre Ängste. Also sie hat es vorwiegend aufgrund ihrer Ängste gemacht. Sie wollte ganz einfach... Ja, wie schon gesagt, sei deinen Freunden nah, deinen Feinden noch näher. Sie wollte diese Geister mit ihnen reden, um zu wissen, was passiert. Ne? Und dann hat sie es auch noch gemacht, weil sie einem speziellen Geist sehr nahe sein wollte. Mhm. Das war einfach der Geist von Heinrich Heine. Mhm. Da hat sie ja dann sogar von einer Seelenvermengung gesprochen. Und sie hat sogar angedeutet, sie würde sich gerne umbringen, um ihm nahe zu sein oder bei ihm zu sein. Und
also sie war verliebt in den Geist von Heinrich Heine,
kann man das so sagen? Sie hat auf jeden Fall irgendwas Erotisches mit ihm gehabt.
Ah.
Das war auf jeden Fall eine erotische Beziehung. Sie hat ja auch behauptet, er diktiert ihr aus dem Jenseits ihre Verse, weil sie hat ja sehr viel gedichtet und geschrieben. Und da hat sie oft behauptet, dass sie es eigentlich vom Heinrich Heine geschrieben. Also es war, und dadurch, dass das ja auch häufig sehr erotische Lyrik war, kann man das nicht anders bezeichnen, als dass sie erotisiert hat, diese Verbindung mit ihm. Und sie hat immer wieder auch Seancen durchgeführt, um mit ihm zu kommunizieren.
Also Seancen waren ja was, was damals im damaligen Wien, spätes 19. Jahrhundert,
topmodern, würde man sagen.
Ja, absolut. Also jeder hat das irgendwie gemacht, besonders die bessere Gesellschaft.
Vor allem die Adeligen.
Die Wissenschaftszirkel auch und so, also Künstler und so. Kannst du uns über diese Seancenkultur von damals und wo sie dann so eine Leidenschaft da dafür entwickelt hat, mehr erzählen?
Naja, das war, glaube ich, es ist ähnlich, wie man heute sagt, man macht einen Spieleabend, ja, blöd gesagt. Ja. Die haben sich zusammengefunden und damit es halt einen Grund mehr gibt, der höchst prickelnd und spannend ist, damit man nicht nur Karten spielt oder sonst irgendwas, so ist das entstanden und natürlich aus Interesse am Jenseits, das ist schon klar. Dann hat man sich Medien gesucht, davon hat es ja damals auch Maß gegeben, ob die alle tatsächlich Medien waren, steht in den Sternen, weil da hat es ja auch ganz viel Betrügereien gegeben. Übrigens hat Kronprinz Rudolf eine dieser Betrüger auffliegen lassen. Und das ist natürlich gleichzeitig entstanden, ne? Diese Lust am Experimentieren mit dem Jenseits. Und die Leute sich dann damit eine goldene Nase verdienen wollten, ja, mit Betrügereien. Ja, das war, wie gesagt, wie ein Spieleabend. Man hat sich zusammengefunden, man hat ein gemeinsames Projekt gehabt, ein spannendes. Wahrscheinlich werden auch einige Teilnehmer tatsächlich mit jemandem kommuniziert haben wollen. Oder man hat es einfach nur gemacht, weil es halt spannend war, weil man nie gewusst hat, was passiert.
Aber in ihrem Fall war es ja so, dass sie ja eher Angst. Also sie hatte ja eher Angst,
sie
vor so
hat
einer
Angst
Situation
vor Geistern gehabt. Ja.
Und hat sie dem trotzdem ausgesetzt, ne?
Eben aus dem Grund, um sich damit zu konfrontieren.
Interessant. Und was man von ihr, hat sie mal Kontakt aufgenommen zu jemandem, mit dem sie wollte? Oder?
Also über den Kronprinz Rudolf zum Beispiel weiß man nichts, aber mit dem Heinrich Heine hat es ja funktioniert, weil da hat sie ja behauptet, sie schreibt seine Lyrik nieder und mit dem hat sie regelmäßig angeblich kommuniziert. Ja, das hat sie auch in ihr Tagebuch geschrieben. Also mit dem hatte sie regelmäßigen Kontakt, überall in Wien, in Bad Ischl, überall.
Ah, nicht nur während der Seancen?
Nein. Also es ist schon, aber das waren halt keine Seancen, wo andere dabei waren.
Ah, ich verstehe.
Für sie schon. Sie hat schon immer wieder Seancen durchgeführt, wobei das Wort würde ich dann nicht verwenden. Sie hat Kontakt aufgenommen. Überall, wo sie war, weil sie konnte ja ohne den Heinrich Heine nicht. Weil in den war sie schon verliebt. Man muss das so sagen. Die war in den verliebt.
Nun hat ja auch die Sissi selbst kein wirklich glückliches Ende gefunden, muss man sagen. Sie wurde ja ermordet. Und auch von ihr heißt es, dass sie noch als Geist existiert und an unterschiedlichen Orten. Erzähl uns mehr über das.
Naja, die Sissi war ein todunglücklicher Mensch. Ja, das weiß man mittlerweile, auch wenn es Filme gibt, die das glorifizieren oder und ihr Leben glorifizieren. Das ist natürlich Quatsch, das weiß man. Sie war ein todunglücklicher Mensch. Sie hatte eine Essstörung. Sie war in der Ehe unglücklich. Sie war unglücklich damit, wie ihr Mann den gemeinsamen Sohn erzieht, nämlich mit Drill und Härte. Das wollte sie nicht. Sie hat versucht einzugreifen, was ihr zum Teil gelungen ist, zum Beispiel bei den Lehrern, da hat sie schon versucht, humanistischere Lehrer zu finden und das ist ja auch gelungen. Also richtig eingreifen konnte sie nicht. Und anstatt sich dem Ganzen weiterhin auszusetzen, ist sie dann geflüchtet und ist auf Reisen gegangen, hat eigentlich mit der Familie nicht mehr sehr viel zu tun gehabt und war aber auch auf den Reisen. Also sie war keine glückliche Frau. Ich glaube, sie war zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens wirklich glücklich, außer als Kind. Sie hat sich ja immer zurückgesehnt nach ihrer Heimat in Bayern und konnte in Wien nicht glücklich werden. Und natürlich, ihr Mann hat sie geliebt, er hat alles Mögliche probiert, um sie zu halten, um sie von den Reisen abzuhalten. Ob es andere Männer gab, weiß man nicht, das ist nichts wirklich durchgedrungen.
Aber auch da gibt es so die eine oder andere Gerüchte, Legende. Gell?
Genau, aber das weiß man nicht. Bei ihm weiß man es, bei ihr nicht. Und dadurch, dass sie so unglücklich war, ist es völlig klar aus der Sicht derer, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigen, dass sie bleiben muss. Ja. Ja. Weil das ist immer mit starken Emotionen verknüpft und sie war so sehr unglücklich, dass das klar ist, dass sie nicht einfach gehen kann. Und deswegen hält sie sich vorwiegend natürlich an den Orten auf, wo sie unglücklich war, weil das die Emotion ist, die sie bindet. Zum Beispiel Hofburg.
Da gibt es die Legende der weißen Frau.
Ja, hat aber jetzt nichts mit der Sissi zu tun in dem Sinn, weil die weiße Frau gibt es ja schon ganz lang.
Ja.
Da gibt es sehr viele Forschungen dazu, weil man halt überlegt, wer kann die gewesen sein? Ist es jetzt eine Urahnin der Habsburger oder da gibt es ganz viele Theorien, also ja.
Aber es steht in einem Zusammenhang mit ihrer Ermordung, diese Legende der weißen Frau, oder?
Ja, aber nur, weil sie erschienen ist. Also
als sie ermordet wurde.
Genau. Also die weiße Frau ist immer mit weißen Handschuhen angeblich erschienen, wenn was ein glückliches Ereignis, wenn eine Geburt zum Beispiel bevorstand. Und sie ist mit schwarzen Handschuhen erschienen, wenn jemand verstarb. Egal, ob das jetzt eine Ermordung war oder ein natürlicher Todesfall. Und sie war ja in Genf und nicht in Wien, als sie ermordet wurde. Und sie wurde dann in der Hofburg gesehen mit schwarzen Handschuhen, die weiße Frau. Also nicht von der Sisti logischerweise, sondern von jemand anderen. Da wusste man natürlich nicht, um wen es gehen würde. Aber am nächsten Tag, als man von der Ermordung erfahren hat, war es dann klar, dass die weiße Frau darauf hingedeutet hat.
Und wo erscheint sie jetzt außer der Hofburg noch?
Zum Beispiel am Leopoldsberg. Das ist eine der wenigen Plätze, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat. Wobei... ich glaube, die hat sich nie wirklich wohlgefühlt. Man muss das so sagen. Sie ist sehr viel durch die Gegend gerannt. Also sie ist sehr viel spazieren gelaufen. Spazieren gehen kann man nicht dazu sagen, weil sie ist mehr oder weniger immer im Stechschritt gegangen. Also sie ist sehr rasch gegangen. Und die ganzen Hofdamen mussten da immer Schritt halten. Und sie war immer so getrieben. Ja, dieses schnelle Gehen deutet ja auch nicht darauf hin, dass man sich wohlfühlt. Also sie hat sich nie wirklich wohlgefühlt. Aber in der Natur war sie einfach gern. Und da ist sie halt herummarschiert. Und dieses Wesen im Stechschritt wird am Leopoldsberg immer noch gesichtet.
Und in Bad Ischl sieht man sie auch.
Und in Bad Ischl, auch dort war sie in gewisser Weise glücklicher als an der Hofburg. Ja,
Sommerresidenz des Kaisers.
Genau, weil Wien hat es ja grundsätzlich nicht gemocht. Ja. Sie wird sich wohl zum Beispiel in Schönbrunn wohler gefühlt haben als in der Hofburg. Aber so richtig wohlgefühlt hat sich die Frau eben, wie gesagt, nie. Und Bad Ischl, das war halt Urlaub, das war im Sommer, das war angenehm. Da hat sie sich sicher wohler gefühlt als in der Großstadt, aber wie gesagt, glücklich war die Frau ja tatsächlich nie. Und natürlich spukt sie halt jetzt auch in Bad Ischl. Eigentlich spukt sie überall dort, wo sie sich häufiger aufgehalten hat, eben immer in irgendeiner Form auf ihr Unglück bezogen, auf ihre ich kann nicht weg, ich bin an dieses Kaiserhaus gebunden. Immer dieses Wegwollen und immer dieses Flüchten und immer dieses aus der Situation hinausgehen wollen, aber nicht können.
Nicht können.
Das wird bei ihren, sagt man, bei ihren Geistererscheinungen auch immer irgendwie spürbar.
Du, und du schreibst auch über den sogenannten Habsburger Fluch. Was ist das? Was hat das mit ihrem Tod zu tun oder mit ihrem Schicksal vielleicht auch, mit dieser Getriebenheit?
Es hat ja eigentlich was mit dem Kaiser Franz Josef zu tun, weniger mit ihr. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, dass man ihm die Frau genommen hat.
Ja.
Also dass es ihn betrifft, aber halt indirekt auch andere. Ja, der Kaiser Franz Josef hat ja wirklich ein schreckliches Leben eigentlich gehabt. War aber pragmatisch genug, um das hinzunehmen. Ja. Also man hat ihn eigentlich nie jammern gehört. Ja, er wurde verflucht, mehrfach. Ja. Aber speziell von einer Dame, wo ihr Sohn so eine Art Rebell war, aber ganz harmlos eigentlich. Also wirklich eher harmlos. Und er wurde aber zum Tode verurteilt und die Frau wollte halt, dass der Kaiser Franz Josef, sie ist extra nach Wien gereist, damit der Kaiser Franz Josef eben das Urteil aufhebt, hat er aber nicht. Und daraufhin hat sie ihn verflucht und so nach dem Motto, dem Hause Habsburg soll nie wieder was Gutes widerfahren und er soll auch ein ganz, ganz schlechtes Leben haben und alle, die er liebt, sollen von ihm genommen werden. Und eigentlich war das ja auch so.
Ja, und also sowohl die familiären Verluste, als er dann letzten Endes
auch
das Ende der Monarchie.
Auch die politischen und beruflichen, genau. Ja. Also der Mann hat schon eingesteckt. Ja. Wobei das Ende der Monarchie hat er ja so gesehen nicht miterlebt. Ne.
Aber das Einleiten dieses Endes.
Ja.
Sehr interessant. Ja, also mit dem Tod quasi von der Sissi in Verbindung stehen also auch schon solche Phänomene, so ein bisschen unerklärliche Phänomene im Vorderhand. Die schwarzen Handschuhe, die wir immer merken von der weißen Frau.
Im Prater spukt sie übrigens auch, ist mir jetzt noch eingefallen.
Und man sagt über die Sissi außerdem, dass sie sehr abergläubisch war.
Ja, sie war sehr abergläubisch, hatte Angst vor schwarzen Katzen, hat sich mit Amuletten behängt und alles geglaubt, was es zu dem Thema Aberglaube überhaupt gab, ja. Und sie war außerdem, ja, das muss man dazu sagen, das steht dem wieder so ein bisschen entgegen, aber ich finde es halt auch sehr spannend. Prater spukt. Und dann fragt man sich, wieso spukt die bitte im Prater? Weil sie sich da auch sehr oft aufgehalten hat. Da gab es nämlich zum Beispiel das Pum vom Hermann Breuscher. Und der stellte abnormes Menschenmaterial, bitte unter Anführungszeichen.
Oh mein Gott, das habe ich schon mal gehört.
Aus, ja. Das war damals, genauso wie sie aus, ein total moderner. Man hat sich gern missgestaltete Personen angeschaut. Und die Sissi war da auch ganz vorn dabei, übrigens auch ihr Sohn, Prinz Rudolf. Ich habe einfach gern angeschaut, dass es Menschen gab, die missgebildet sind, die anders ausschauen als andere, weil, und jetzt kommt, sie ebenso Angst hatte, dass ihr das mal passiert, dass sie irgendwie einen Auswuchs, hat sie immer gesagt, kriegt. Ja, weil
es war gar nicht so sehr diese Sensationslust vielleicht.
Bei ihr nicht,
so.
Bei ihr nicht, bei den anderen Menschen sicher, aber das war sehr gut besucht, aber bei ihr nicht. Bei ihr waren immer die Ängste im Vordergrund. Sie hatte auch zum Beispiel, wie dann ihre Zähne schon schlechter wurden, immer an Fächer vorgehalten, weil sie immer Angst hatte, dass ihre Schönheit, für die sie ja berühmt war, dass die vergeht. Jetzt hatte sie auch immer Angst, nicht nur vor Geistern und dem Jenseits, sondern auch immer Angst vor Flüchen, daher der Aberglaube, auch Aberglaube, und vor Missbildung. Und daher hat sie sich damit vertraut gemacht, wie das alles ausschauen könnte und was alles passieren kann. Also sie hat sich immer schon im Vorhinein Sorgen gemacht, was alles passieren kann.
Sie war auch der volle Kontrollmensch, ne? Weil sie ihren eigenen Körper betrifft und so, das weiß man ja, dass sie so Sportzwang
ganz
quasi und
Esszwang, Sportzwang, also ganz, ganz arg, ja.
Eine Getriebene.
Immer Getriebene, ja.
Weil wir darüber geredet haben, letztes Mal beim Casanova, dass der in unterschiedlichen Formen gesehen wird. Ist das bei ihr auch so?
Eigentlich, ja, es gibt so viele Sichtungen, dass man ja auch nie so genau weiß, was stimmt jetzt. Also ich kann, natürlich sagt die eine, sie hat so gesehen und der andere sagt, er hat so gesehen. Aber was davon jetzt, also im Konsens ist es eher gleich bei ihr. Also nicht so wie zum Beispiel beim Casanova, wo es wirklich ganz klar ist, der schaut einmal so aus und einmal an der Wand einen Schatten und einmal eine graue Masse und einmal Licht und einmal das. Also da gibt es ganz viele, wo man sagt, die decken sich dann aber. Es gibt auch bei der Sissi unterschiedliche Sichtungen, aber der Konsens ist, sie wird eigentlich wirklich gut manifestiert wahrgenommen, also nicht nur Schatten oder so, sondern tatsächlich als Kaiserin Elisabeth in so durchscheinender Form und immer gehend, also immer flüchtend. Und das ist halt einfach ihr Karma. Das wird sie nicht mehr auflösen können.
Naja, dann halten wir Ausschau an so vielen unterschiedlichen Orten, auch Schönbrunn unter anderem, ne, wo wir dem Geist der Sissi vielleicht begegnen können. Und wünschen ihr, trotz all ihrer Ängste, die sie ja hatte, gegenüber dem Jenseits, dieser Ungewissheit im Jenseits, dass sie zumindest vielleicht diese Liaison mit dem Heinrich Heine, dass das vielleicht hingehört hat. Dann.
Das hoffe ich auch.
Oder?
Sie, ja. Das hoffe ich wirklich, ja.
Ja, vielen Dank erneut für das sehr schöne Gespräch.
Danke
dieses
auch.
Mal. Kaiserin Elisabeth, zu finden in deinem Buch
Die spukenden Habsburger.
Die spukenden Habsburger. Es gibt ein zweites Buch, herrlich. Und es gibt auch ein drittes Buch mittlerweile schon, oder?
Ja, das mystische Erbe Wiens ist ganz frisch. Und da geht es unter anderem um die Relikte der mystischen Zeit in Wien. Auch ganz viel mit den Habsburgern verbunden, aber ganz viel auch mit der Kirche verbunden, mit Alchemie, Zauberei, Magie. Also alle diese mystischen Sachen, die man heute noch sieht in Wien, also die man noch erleben kann.
Ja. Wie spannend. Ich glaube, da werden wir uns auch das eine oder andere für eine der nächsten Folgen von Wo die Geister wohnen rausholen,
unbedingt,
oder?
Unbedingt.
Liebe Gabi, vielen Dank.
Ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.